ARD Sounds.
Ich glaube auch, dass nun nach einer dieser MeToo-Bewegung, die wir ja erlebt haben, dass es auch zu allen Bewegungen eine Gegenbewegung gibt. Und das ist natürlich in Zeiten von Social Media, das macht mir schon auch, mache ich mir auch meine Gedanken drüber, viele junge Menschen Einflüssen ausgesetzt sind, die wir auf diese Weise nicht hatten. Und da müssen wir aufpassen. Deswegen müssen wir unsere Kinder, wir können nicht sagen, Handy weg, aber ich würde schon sagen, bis zu einem bestimmten Alter braucht kein Kind ein Handy. Dafür sind wir Eltern und Erziehungsberechtigte auch dazu da, uns da mit den Kindern auseinanderzusetzen, zu streiten und zu reiben.
Radio 1. Hörbar Brust.
Herzlich willkommen zur Hörbar Brust, der Radiosendung und dem Podcast. Und als der Song so lief und ich dachte, er ist ein bisschen kitschig und mein Gast heute hat sich überlegt, Tom Waits mitzubringen und so weiter. Na, ich bin gespannt, ob das zusammenpasst, ob ich jetzt eine Rüge kriege für Doris Day. Aber erstmal stelle ich Ihnen meinen heutigen Gast vor.
Radio 1. Hörbar Brust.
Leonie und Benedikt sind 64 Jahre verheiratet. 64 Jahre. Kurz vor der diamantenen Hochzeit stirbt Benedikt plötzlich und Leonie tanzt mit ihm als Luftfigur durch die Küche, spielt Backgammon mit einer ihr gegenüber aufgestellten Benedikt-Fotografie und spricht mit ihm, als sei er noch immer da. Gut möglich, dass das auf eine Weise sogar stimmte. Diese behutsam gedrehten Szenen entstammen einem Dokumentarfilm, den Sigrid Klausmann über ihre Mutter drehte. Klausmann kommt 1955 im Schwarzwald zur Welt. 6 Geschwister, mit 19 arbeitet sie als Lehrerin. Sie lernt ihren Mann, den Schauspieler Walter Sittler, kennen. Schnell werden sie Eltern 3er Kinder. Klausmann unterrichtet jetzt Modern Dance und arbeitet als gefeierte Choreografin. Seit 2007 dreht sie Dokumentarfilme über und mit Kindern und Jugendlichen, Filme, die ausgesprochen fein und gleichzeitig intensiv sind. Sich nicht angesprochen zu fühlen, ist quasi ausgeschlossen. Das gilt vielleicht sogar besonders für ihren, wie sie sagt, mit 71 Jahren letzten Film Girls Don't Cry, den niemand nicht sehen sollte. Schön, dass Sigrid Klausmann Zeit finden konnte, um uns hier in Berlin im Studio zu besuchen.
Herzlich willkommen mit offenem Mikrofon, Frau Klausmann.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Freue mich sehr.
Wie es so ist mit der doppelten Verneinung, ist ja immer ein Risiko, genauso wie mit Ironie. Also den niemand nicht sehen sollte, auf jeden Fall. Und da bin ich jetzt parteiisch und möchte sagen, diesen Film Girls Don't Cry lege ich wirklich allen Zuhörenden ans Herz und den Eltern und den Kindern. Das ist ein unglaublich schöner, berührender Film über 6 verschiedene Mädchen in 6 verschiedenen Ländern. Wir werden über diesen Film ein bisschen sprechen. Stichwort Sentimental Journey. Das ist ja ein bisschen das Konzept dieser Sendung hier auch. Würden Sie sich selbst als sentimental bezeichnen?
Sentimental ist so ein Wort, da würde ich vielleicht ein bisschen drüber stolpern, aber emotional, empathisch. Und wenn man empathisch ist, glaube ich, lässt man Dinge auch an sich heran und reagiert darauf eben entsprechend. Und ich glaube, dass diese Empathie ist mir vielleicht auch in die Wiege gelegt worden. Mhm. Und sentimental eher vielleicht, dass man über Dinge, die vorbei sind, die waren, so wie Sie jetzt gerade das anmoderiert haben mit den Eltern, kann man sentimental werden. Aber es ist eher so eine Sehnsucht nach etwas, was nicht mehr da ist und aber auch, wie schön, dass es da war.
Also noch eine Sehnsucht, also sprich dann aber doch noch ein, würden Sie sagen, ein Festhalten daran? Weil man könnte auch sagen, das war und es war schön, aber es ist vorbei. Eine Sehnsucht hat ja immer noch so ein, man will wieder hin oder man wünscht sich das zurück, oder?
Ich würde eher sagen, dass es eigentlich, weil die Eltern so waren, wie sie waren mit uns und auch miteinander, dass es ein täglicher, mal mehr, mal weniger Umgang ist mit dieser Lücke, die ja bleibt.
Auch wenn man sehr erwachsen ist schon.
Wenn man sehr erwachsen ist. Die Lücke bleibt. Von jedem Freund, jeder Freundin, die uns verlässt, weil sie krank waren, weil sie alt und krank waren. Und bei den Eltern ist es ja vielleicht nochmal was Besonderes. Mir graut davor, wir sind ja 7 Geschwister und wir leben alle noch. Wir sind zwischen 73 und 63 Jahre alt. Und irgendwann geschieht es, dass einer von uns geht. Und Da graut mir vor.
Das glaube ich, ja. Mhm. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass bei so vielen Geschwistern, dass da so eine, ich weiß es jetzt gar nicht, ist jetzt auch nur so ins Blaue hinein interpretiert, eine Einigkeit ist, eine Harmonie. Würden Sie so weit gehen?
Was uns absolut verbindet, uns sieben Geschwister, wir sind in weniger als 10 Jahren geboren, also wirklich auch zusammen groß geworden. Und natürlich gab es auch da Konstellationen. Es hieß immer die drei Großen, ich komme aus dem Schwarzwald und wir sprachen und sprechen immer noch einen Dialekt, wenn wir zusammen sind, und die vier Kleine. Und mein nächstjüngerer Bruder, wir sind so die Mitte, ja, und dann kommen die Jüngeren und die Älteren. Da gab es schon so eine Art Hierarchie, der große Bruder ist und bleibt der große Bruder oder die ältere Schwester, auch wenn sie nur ein Jahr älter ist. Da gibt es immer, man sieht sich immer in Verbindung mit denen in der Art, wo bin ich gerade im Leben, wo sind denn die anderen gerade im Leben. Und da finden Dinge statt, die auch mal nicht so schön sind. Aber was uns absolut verbindet, ist wirklich ein Humor, den insbesondere die Familie meines Vaters. Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Das ist eine Riesenfamilie.
Der hatte selbst, glaube ich, 8 Geschwister oder 7 Geschwister
mehr
oder so?
Nee, das waren, also man munkelt, ob es 13 oder 14 waren. Aber erwachsen geworden sind tatsächlich nur 9. Und 2 sind im Erwachsenenalter gestorben, 2 Schwestern. Die waren so um die 30. Und die anderen sind alle dann alt geworden. Also die haben wir wirklich noch erlebt. Und wenn die sich getroffen haben, da blieb kein Auge trocken. Das war so lustig. Also mein Vater war auch ein ausgesprochen humorvoller Mensch. Und meine Mutter war eher so die melancholische, aber auch sie kommt aus einer Familie mit 4 Kindern, wo viel gelacht wurde. Also wenn ich an meine Onkel und Tanten denke, eine einzige gibt es noch, die jüngste Schwester meines Vaters, da war ganz viel Lachen, ganz viel Lachen, ganz viel Lebensfreude. Auch so unterschiedlich die natürlich waren. Und das hat uns schon sehr geprägt. Wenn wir uns heute treffen, also unsere Kinder, die sagen dann, ihr habt so untereinander, man hat dann so eine Sprache, die kann man nur haben, weil man zusammen aufgewachsen ist. Das hatte mit keiner Freundin, mit keinem Freund, da ist was da an Redewendungen, an die Art, wie man lacht, an die Art, wo was einen Spaß macht. Worüber man lacht, ist einfach da und es ist schon, und die Musik. Also wenn wir feiern, wenn wir Klaus Männer feiern, da ist immer Musik und zwar live und es wird getanzt und es wird gesungen. Und wenn mein Vater noch leben würde, würde er jedes Mal so einen Tag, so wunderschön wie heute, anstimmen und alle würden mitsingen. Ja? So ist das ja.
Haben Sie denn alle ein Musikinstrument lernen müssen, lernen dürfen?
Schauen Sie, ich komme aus einer wirklich armen Familie, also materiell arm. Da gab es kein Geld für Musikunterricht. Ich kann mich erinnern, dass Roland, mein Musikerbruder, der tatsächlich dann auch Musiker wurde von Beruf, er bekam mal eine Querflöte geschenkt. Aber da hat er einige Unterrichtsstunden und dann hat er gar nicht erzählt, dass er da gar nicht mehr hingeht, weil ihn das Instrument eigentlich gar nicht interessiert hat, sondern er hat dann später sich selber Gitarre beigebracht und wurde dann eben, er hat den Spitznamen der Eric Clapton aus dem Schwarzwald.
Na guck.
Und ich selber habe tatsächlich meine Gitarre bekommen, aber auch keinen Lehrer. Und ich bin zwar echt eine Autodidaktin, ich bin ja sowohl im Tanz als auch im Film, habe ich irgendwie Learning by Doing gemacht.
Ja.
Und die Gitarre, das hat mich interessiert, aber ich habe es nie wirklich gelernt. Später, da hatte ich schon 3 Kinder, da hat mir Walter eine Gitarre geschenkt und dann habe ich 8 Jahre Unterricht genommen in klassischer Gitarre. So.
Das ist eine ganze Weile. Das hat Ihnen offenbar Spaß gemacht.
Das hat mir Spaß gemacht, aber ich hatte auch da, ich habe sowas wie einen Ehrgeiz. Ich habe gemerkt, wie schnell ich lerne. Und ich wollte aber eigentlich Gitarre spielen als Ausgleich zu meinem Leben als dreifache Mutter und Beruf, wollte ich eigentlich so singen und mich begleiten, aber ich hatte einen ungarischen Gitarrenkünstler als Lehrer und der hat natürlich die schwierigsten Stücke beigebracht und dann habe ich nach 8 Jahren gemerkt, dass ich da noch eine zusätzliche Geschichte habe jeden Tag, nämlich zu üben und nach 8 Jahren habe ich das dann beendet. Ich könnte heute keines der Stücke mehr spielen.
Das machen andere für uns, auf jeden Fall während dieses Gesprächs hier, während dieser Sendung. Und ich freue mich sehr, dass er mal wieder hier ist, Paul Simon mit Graceland. Warum haben Sie dieses Lied ausgesucht? Wofür steht es?
Graceland steht für mich auch für eine Musik, die so tanzbar ist. Also kaum erklingt es, stehe ich auf und fange an zu tanzen. Und diese Verbindung, ich glaube, die war immer schon in meinem Körper. Die Lust an der Bewegung, mich auf Musik zu bewegen, zu tanzen, das ist für mich einfach etwas vom Schönsten, was es überhaupt gibt. Und ich bin ein großer Fan von Paul Simon, ist für mich einer der besten Singer-Songwriter. Er ist ein großartiger Künstler, auch an der Gitarre. Und ich finde, seine Texte waren auch nie beliebig. Überhaupt nicht. Also auch Simon & Garfunkel waren feste Größen in unserem Aufwachsen, auch mit den Geschwistern. Und Graceland ist ich hätte auch einen anderen Song auswählen können, aber den
ist ein guter Song.
Mag ich ja, sehr, ich sehr gerne. Ja.
Wissen Sie, was ein sehr schönes Wort ist? Selbstvergessenheit. Und das habe ich gerade bei Ihnen beobachtet. Wenn die Musik einsetzt, sind Sie weg. Also sind Sie da. Aber
mit dieser instrumentale Einstieg in den Song, ist einfach großartig.
Können Sie sich erinnern, dass Sie als Kind auch schon sich so gerne bewegt und getanzt haben?
Als Kind habe ich mich auf jeden Fall schon gerne bewegt. Also ich glaube, ich war schon irgendwie die temperamentvolle, komische Weise, kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich mich so gefühlt habe, anders als andere. Aber ich war irgendwie bekannt, oder das darf Sie jetzt nicht erschrecken, weil...
Mich erschreckt gar nichts.
Weil meine Mutter hat, wenn dann Leute kamen und sie uns vorgestellt hat, so, ich meine, das ging uns alles sehr salopp, dann sagt sie manchmal, das ist unser Ross. Und im Schwarzwald sagt man zu Pferd Ross. Das ist aber nicht jetzt irgendwie negativ oder abwertend. Aber ich war das
Pferd. Weil Sie so gesprungen, weil Sie so rumgesprungen sind.
Weil ich so lebhaft war, ja. Und aber mich beschäftigt, dass ich das nie so gefühlt habe. Sondern ich war ja ich kannte ja nichts anderes außer mich. Ja. So.
Und Sie haben sich aber offenbar auch nicht, und das ist ja ein gutes Zeichen, verglichen. Denn in dem Moment, wo Sie das getan hätten, hätten Sie ja gemerkt, dass Sie mehr springen, sich mehr bewegen oder Musik anders wahrnehmen als andere. Sie haben das so gefühlt und Sie haben es für richtig befunden. Und das ist ja eigentlich ein sehr, sehr schönes Gefühl, das man jedem Menschen wünscht, dass er nicht darauf wartet, erstmal bewertet oder beobachtet zu werden.
Das war, glaube ich, der Vorteil meiner Familie, so wie wir aufgewachsen sind. Im Vergleich zur Familie meines Mannes, wir wurden einfach nicht ständig bewertet. Ich hatte das Gefühl auch, also schon klassische Rollenverteilung, meine Mutter war für die große Familie, für die Kinder zuständig, der Papa war in der Werkstatt. Und die hatte so einen Spruch, du musst den Mensch nehmen, wie er ist, so, ja, in ihrem Schwarzwälder Dialekt. Sie liebte uns wirklich so, wie wir waren. Und dieses ständige Bewerten oder dass man irgendwas Besonderes sein sollte, das ist nicht in meinen Genen. Nichtsdestotrotz haben wir, glaube ich, alle gestrebt nach etwas. Aber von vornherein gab es sehr viel Freiraum, das zu sein, was man ist. Ob sie immer damit was anfangen konnte, dass auch ich so war, wie ich war. Sie konnte manchmal sagen, oh Sigrid, was hast du wieder im Kopf? Und damit meinte sie, glaube ich, meine Kreativität, meine Fantasie, meine Ideen. Da war sie, glaube ich, manchmal...
Weil sie es selbst vielleicht so nicht nachempfinden konnte. Who knows? Also, aber es ist ja schön, dass sie da schon so viel Fantasie hatten. Und dass sie auch offenbar nicht gehört haben, jetzt spinnst du dir was zusammen. Weil das kann ja auch, sowas kann ja auch gedrosselt werden, ne? Mensch, was spinnst denn dir jetzt wieder zusammen?
Ja, genau. Also wir waren ja auch, wir hatten ja diese Freiräume. Also wir lebten da außerhalb der Stadt Furtwangen in unserem Haus und da war ein kleiner Wald daneben und wir kannten auch noch sowas wie Langeweile. Und übrigens das mit diesem vielen Bewegen, dass meine Geschwister und ich, wir hatten einen langen Schulweg. Wir waren alle super sportlich. Also meine Schwester war Leichtathletin, ich war Kunstturnerin, meine Brüder waren alle Fußballer, der Älteste war Profifußballer, die jüngste Schwester war Volleyballerin. Also wir waren alle sehr sportlich und das Springen oder in den langen Sommerferien, wo wir nie zusammen in irgendeinem Urlaub waren, da haben wir dann unsere eigenen Olympiade aufgebaut oder Hindernisse oder so. Also sehr viel aus dem eigenen entstanden, aus dem eigenen, was könnte ich jetzt machen. Ja.
Sie haben gerade eben die Familie Ihres Mannes angesprochen. Das müssen wir jetzt auch gar nicht groß vertiefen. Er ist ja nicht zu Gast. Er war mal zu Gast. Das ist ungefähr 15 Jahre her. Mhm. Und wir heißen ihn auch gerne nochmal willkommen, den Schauspieler Walter Sittler. Der, glaube ich, wenn ich mich da recht erinnere, in Amerika zur Welt kam, als auch als Kind von, als ich weiß nicht, 8 Kinder waren es, glaube ich.
Er ist der Jüngste von 8.
Er ist der Jüngste von 8 gewesen, die Mutter Lehrerin, der Vater Professor, ne?
Ja.
Und da muss es ein bisschen anders zugegangen sein, ein bisschen weniger luftig, sagen wir es mal so.
Sehr viel weniger luftig, auch eine tolle Familie. Also ich bin wirklich, ich schätze mich sehr glücklich auch, dass diese Familie in mein Leben gekommen ist. Aber Walter selber spricht sehr viel darüber, also über dieses immer bewertet zu werden und sagt also mindestens hohe Ansprüche an die Kinder.
Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie das kurz nachdem sie sich kennengelernt haben vielleicht oder als die 3 Kinder schon auf der Welt waren, so ein Familientreffen mit dem, da kann man ja gar nicht sagen, du komm doch zu uns, sondern da müssen ja Säle angemietet werden, wenn man die Familie ihres Vaters mit den 8, 9 Geschwistern, die Familie ihres Mannes, die ihrer, also da sind ja...
Ich glaube, das gab es ein einziges Mal bei unserer Hochzeit, dass da beide Familien irgendwie in dem Sinne eingeladen waren. Oder jetzt schon mal runde Geburtstage, da kommt dann schon auch mal eine Schwester von ihm oder ein Bruder von ihm. Aber diese sozusagen, dass da alle zusammenkommen von beiden Seiten. Also Walters Seite, die machen in alle 2, 3 Jahre tatsächlich Familientreffen, weil die Familie so verstreut ist in die Welt. Die treffen sich an einem neutralen Ort in Italien oder zuletzt in Dänemark. Da wird ein Haus gemietet, da wird gekocht, da kommen dann so 40, 50 schön, Leute zusammen. Schön. Und weil meine Familie allesamt sind in Süddeutschland geblieben, wir treffen uns zu den runden Geburtstagen oder mal zu einem besonderen Anlass, aber wir haben dann diese Möglichkeit, uns schon auch mal häufiger zu sehen. Okay. Und das ist bei ihm anders, genau.
Ist das eigentlich der Grund, habe ich mich, aber die Antwort liegt jetzt auf der Hand, dass ihre Kinder Daddy sagen zu ihrem Vater, dass er in Amerika geboren wurde?
Ja, er wollte, glaube ich, Daddy genannt werden und das war von Anfang an, ist heute auch noch der Daddy. Also für mich klingt das schon so, ja klar, was denn sonst? Aber klar, so war das eben, ja.
Wir spielen den nächsten Song und steigen dann nochmal ganz chronologisch in ihr Leben ein, um auch Leonie noch etwas besser kennenzulernen, bevor wir sie dann aber auch langsam und vorsichtig hinter uns lassen. Melanie, Alexander Beetle, ich weiß jetzt gar nicht, heißt der Song so? Ich kenne ihn
Alexander
nicht.
Beetle, genau.
Ja. Wofür steht das Lied?
Das Lied steht für... Also ich hatte, glaube ich, war 14 und hatte tatsächlich einen Freund und er schenkte mir meine allererste Schallplatte. Es gibt sogar ein Foto, das war an Weihnachten, wo ich diese Platte wie so ein Kuscheltier an mich halte, mit Melanie vorne drauf. Diese Platte, die ich weiß nicht, wie oft gehört habe. Ich glaube, ich könnte das Lied mitsingen. I had a little Beetle, so that Beetle was his name, and I called him Alexander, and he answered just the same. Also ich fand auch diese Worte, diese Lyrics so speziell, ja. Wie kann man ein Lied über einen Käfer machen? Das fand ich sehr schön und das erinnert mich tatsächlich an meine erste Liebe und an meine erste Platte.
War es eine gute erste Liebe?
Ja. Schon voll. Also wenn ich den heute treffen würde, wir haben keinen Kontakt mehr, aber der so.
Kein Groll.
Nee. Schön. Nee.
I had a little beetle, so that beetle was his name, and I called him Alexander, and he answered just the same.
Ich kannte den Song nicht, aber es ist ja wunderbar. Ungewöhnlich gewesen. Also jetzt gut, der muss dann ja Ende der 60er vielleicht entstanden sein, Anfang der 70er, naja, Ende der 60er. Denn es ist ja eigentlich ungewöhnlich gewesen, solche Songs überhaupt zu veröffentlichen mit, ich will es nicht anarchisch nennen oder so, aber doch sehr untypisch. Was für eine Geschichte. Und sie klingt, als wäre sie ein bisschen high und als wäre sie ein bisschen crazy.
Ich habe mir damals keine besonders großen Gedanken gemacht, warum jetzt dieser Song. Ich habe mir einfach diese ganze Platte so einverleibt. Mhm. Und damals, das, was ich ganz cool fand, waren die Texte auf diesen Hüllen drauf. Ja. Haben wir studiert. Mhm. Also ich kann dieses Lied auswendig, obwohl ich das nun wirklich auch viele Jahre gar nicht mehr gehört habe.
Haben Sie es auch übersetzt?
Ich habe es zumindest verstanden.
Oder verstanden.
Ja, ich habe es dann verstanden. Mhm. Und heute, wo ich gerade wieder so mit reingehört habe, ich glaube, was ich daran mochte, war, dass sie eine Geschichte erzählt.
Ja.
Und das mochte ich immer schon in meinem Leben. Ich habe sogar gerne Aufsätze geschrieben. Also möglichst mit Themen, wo man sich selber was überlegen konnte. Immer schon. Und ich glaube, ich mochte dieses Lied, weil sie eine Geschichte erzählt.
Ja.
Vielleicht. Und auch, ich mochte einfach Melanie. Ich mochte ihre Stimme. kann
ungewöhnlich.
Ja, ungewöhnlich also, vielleicht.
Frauen und Mädchen waren ja auch und gerade zu der Zeit, obwohl es die Studentenunruhen gab und auch ein neues Frauenbild, das sich irgendwie herausschälte oder dass man sich anschaute oder das sich entwickelte. Und trotzdem waren ja Frauen und Mädchen auf jeden Fall in der sichereren Position, wenn sie ein bisschen gefällig waren. Und jedenfalls nicht, wenn sie mit einer leicht schrägen Stimme die Geschichte eines Käfers gesungen haben. Auch mit so Nebensächlichkeiten im Text. Ich habe ja auch nie gesagt, dass sie dir mit Absicht rausgelassen. Also so, ist das eine kleine Geschichte? Ja, genau.
Ganz süß.
Ja. Wie haben sich Ihre Eltern kennengelernt? Ich frage nur deshalb, weil ich noch mal kurz auf diesen wirklich sehr, sehr schönen Film eingehen möchte, den ich mir leider noch nicht anschauen konnte, aber vielleicht wird es ja noch mal einen Weg geben in der Mediathek oder so. Leonie und der Weg nach oben. Der Film kam 2022 raus. Es gibt auch wunderschöne Trailer, die man sich anschauen kann, zum Beispiel bei YouTube. Sie haben ihre Mutter 4 Jahre lang porträtiert, gefilmt, immer mal wieder.
Ja, noch ein bisschen länger sogar, 5 Jahre, also eigentlich bis zuletzt mit ihr gefilmt, ganz genau. Und das kam, also ihre Frage war
ja, ich habe eigentlich die Frage noch gar nicht richtig gestellt, weil dieser Film zeigt die Nähe, die diese beiden Menschen zueinander gehabt haben müssen, immer und 64 Jahre lang. Wie haben sie denn überhaupt zueinander gefunden, die zwei?
Das ist eigentlich eine schöne Geschichte. Das war gegen Ende des Krieges. Da ist man noch tanzen gegangen und sie erzählt die Geschichte, dass sie da in der Nähe von Fürth waren, dass sie waren mit ein paar Mädchen zusammen im Kino und auf dem Weg nach Güdenbach, das ist ihr Heimatdorf, also 7 Kilometer entfernt von Fürth, waren immer alles zu Fuß, kam man an einem Hotel vorbei, das hieß Neueck, und da war Tanz. Und sie haben sich überlegt, ach, gehen wir doch da noch rein und gehen tanzen. Und sie erzählt dann auch, dass er hat wie so eine Art so einen Blick auf mich geworfen. Ne? Und dann haben sie getanzt zusammen und ein paar Tage später war dann noch Maientanz in Güdenbach in dem Dorf. Also sie haben sich beim Tanzen kennengelernt, aber wenige Tage danach ist sie für ein Jahr auf den Bauernhof, das war die sogenannte Hungerzeit nach dem Krieg, in die Nähe von Ravensburg zu einem Bauern, um dort zu arbeiten für Essen. Weil Hunger war so dominant. Und da habe ich eine Frage gestellt in einem der Gespräche in dem Film. Und dann habt ihr euch ein ganzes Jahr lang nicht gesehen, auch nicht geschrieben. Und dann sagen sie, ja doch, geschrieben haben wir uns. Und ich so wie Liebesbriefe. Haja, sagt sie dann so, haja. Und so, und das war ihr Kennenlernen und dann waren sie monatelang getrennt und dann ist sie aber wieder zurück und dann nahm das Ganze seinen Lauf und sie sind zusammengeblieben, haben sich einmal in der Woche getroffen, so irgendwo im Wald zwischen Furtwang und Güthenbach und so ist diese Liebe entstanden.
Und so ist diese Liebe entstanden und hat so lange gehalten. Warum glauben Sie, haben die beiden so gut zusammengepasst?
Die mochten gegenseitig das, was und wie der andere war.
Also auch die Unterschiedlichkeit.
Die Unterschiedlichkeit, wie gesagt, mein Vater war wirklich auch ein, ich finde, ich habe was von meinem Vater, auch dieses, er kam ja aus einer ganz armen Familie, also einer ganz armen Familie, die hatten ja nichts. Die waren einfach ein Haufen Kinder und hatten nichts und alle mussten irgendwie Hirtenbuben und Hirtenmädchen, die mussten schon im Grundschulalter zu Bauern im Sommer und dort arbeiten, monatelang. Meine Mutter mochte an meinem Vater, glaube ich, auch seinen Humor. Seine Musikalität, die haben beide sehr gerne gesungen, haben beide auch im Chor gesungen, haben sehr viel miteinander gesungen. Meine Eltern waren sozusagen dafür verantwortlich, dass wir den Schuster-Terz, ja, mit der Muttermilch aufgesogen haben. Also ich kann automatisch, ohne nachzudenken, kann ich die zweite Stimme singen zu einer Melodie, ja. Und das haben die immer gemacht. Die saßen dann auch manchmal nach Feierabend zusammen, haben einfach gesungen. Und diese Liebe zur Musik hat sie auch verbunden, auf jeden Fall. Und dann haben sie, denke ich, für die damalige Zeit die jeweilige Rolle eingenommen. Meine Mutter ist ja in einem sehr katholischen Elternhaus groß geworden. Das heißt, Verhütung war irgendwie auch, man wusste schon irgendwie, es gibt so fruchtbare Tage. Also, aber das war nicht wirklich so erfolgreich, offensichtlich. Und sie hat dann die 7 Kinder bekommen. Und ursprünglich wollte sie ja Säuglingsschwester werden. Und da kam der Krieg dazwischen. Und hat es verhindert, dass sie die begonnene Ausbildung zu Ende machen kann, das Arbeiten müssen während der Hungerzeit, das wieder aufbauen. Und so kam es, dass sie quasi ihr eigenes Säuglingsheim hatte.
Ja, ja.
Und mein Vater war Schuhmacher und Schuhmachermeister Und musste dann in einem Beruf, in dem es auch nicht so viel zu verdienen gab, dann eine große Familie ernähren. Und hat dann seinen eigenen kleinen Laden gegründet und der dann auch mal größer wurde. Und so haben sie dann mit dieser, das Füreinander-Dasein, also jeder war in seinem Bereich, die Mama für Haus und Hof, kleine Landwirtschaft zu Beginn, für die Schwiegereltern, die sie gepflegt hat bis ins hohe Alter. Und mein Papa war eben da, ich sage jetzt mal, der Macher, ja. Er hat seinen Laden aufgebaut, so sehr sparsam, äußerst sparsam, damit das gelingt. So. Und den Laden gibt es jetzt in der dritten Generation.
Wirklich?
Ja, in Furtwangen. Und nicht mehr außerhalb am Hang, sondern mitten in Furtwangen in der Hauptstraße gibt's den Schuhensport Klausmann.
Ach, guck mal.
Ja, da kann man einkaufen, auch online, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Kleiner Werbeblock.
Nein, finde ich schön. Ja, haben Sie wahrscheinlich nicht, aber checken Sie die Schuhe anderer Menschen reflexhaft?
Ich liebe Schuhe. nicht nur Schuhe, überhaupt auch, also unser Sohn zum Beispiel, die haben vor 5 Jahren ein eigenes Label gegründet, Mojarova, leben in Italien, ich glaube, da ist auch was da, ne, so, doch, na klar, ich weiß, was sie anhaben.
Ja,
ich
okay.
Ich schaue da gerne hin, ne.
Schuhe sind Schuhe. Ja auch, das hat sich ja total verschoben, also heute Schuhe, Schuhmacher, so richtig Schuhmacher gibt es ja wenige. Und die wirklich auch ihr Handwerk verstehen, die dazu Lust haben, dass man überhaupt bezahlen kann, das, ne, ist auch wirklich viel Arbeit. Und früher in der Zeit hätte man vielleicht 2 Paar Schuhe oder so, ne, oder 3 Paar Schuhe, wenn man Glück hatte, noch so Winterstiefel oder so. Das war ja nicht so austauschbar, sondern die wurden mehrfach
repariert
auch, und so weiter. Ja. Und wer gute Schuhe hatte, das war, ich will jetzt nicht sagen, auch ein hohes Ansehen, aber es war ja schon so, dass man nicht mit ungeputzten Schuhen irgendwo, das stand ja auch für was. Deswegen kann ich mir vorstellen, wenn der Vater Schuhmacher ist, dass man da auch vielleicht instinktiv, ohne dass man es selbst bemerkt, unbewusst nicht mit schmutzigen Schuhen aus dem Haus geht oder so. Das weiß ich nicht.
Na, tatsächlich, also ganz ehrlich, es gibt so, meine Mutter hat sehr gern fotografiert und es gibt ein Foto, wo wir alle 7 auf dem Bänkle, da werden so ein Bänkle vom Haus und da sitzen wir mal wieder. Wir waren so zwischen 6 und 16 oder sowas, ja, also noch so Kinder, Anfang Jugendliche. Und dann hat einmal die Mama gesagt, Sigrid, guck mal auf das Schuhwerk. Guck mal auf das Schuhwerk. Sie, mit anderen Worten, ja, trotz Schuhladen so, da gab es nicht immer das Allerbeste. Mhm. Aber mein Vater, Sigrid, du könntest mal wieder deine Schuhe putzen. Das war ein Satz. Den haben wir gehört. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, also ich putze auch Schuhe. Manchmal habe ich das Gefühl, die Generation nach mir macht das nicht mehr so unbedingt. Aber wir putzen auch das Pflegen von Schuhen. Mhm. Mein Mann macht das auch. Mhm. Das ist mir wichtig. Mhm. Ja, ja. Und auch, dass man sie tatsächlich zur Reparatur bringt.
Ja.
Und zwar auch Schuhe, an denen man einfach hängt.
Genau.
Und wir haben den großartigsten Schuhmacher, den man sich vorstellen kann in Stuttgart. Und der macht wirklich aus dem Schlappen, der man sagt, muss man jetzt wegschmeißen, der kriegt das nochmal hin. Finde ich ganz toll.
Für den müssen Sie wahrscheinlich keine Werbung machen, weil er eine Kundenliste hat, die ganz dick ist und eine Warteliste möglicherweise. Aber wenn Sie wollen, können Sie heute alles rausballern. Jedes Handwerk ist uns willkommen.
Ich krieg noch ein bisschen was auf.
Wir lernen jetzt einige Ihrer Geschwister kennen, denn es gibt da müssen Sie mir jetzt helfen. Ich habe hier das Stichwort Band 70er bis heute, Band meiner Geschwister, gegründet von Roland, den haben wir ja schon kennengelernt, das war der mit der Querflöte.
Ganz genau.
Bluesquamperfekt.
Ja, Bluesquamperfekt.
Was kommt jetzt auf uns zu?
Ursprünglich von Rod Stewart, I Don't Wanna Talk About It. Und also die Band Bluesquamperfekt gibt es tatsächlich heute noch. Mein Bruder, der die gegründet hat, hat die Band irgendwann verlassen, weil er tatsächlich der Einzige war, der das professionell machen wollte. Die hatten Erfolg bei Festivals und sowas. Die waren wirklich sehr auf dem aufstrebenden Ast. Meine jüngste Schwester Andrea ist Sängerin, ist heute noch Sängerin. Die sind auch schon über 60. Und mein jüngster Bruder Norbert ist Gitarrist. Mhm. Und der Bandleader ist der Mann meiner Schwester Andrea. Also ist irgendwie alles in der Familie geblieben. Und es gibt eine CD, also mehrere, aber eine, da ist der Song I Don't Want to Talk About It, den Andrea singt. Und dieser Song war so beliebt, einmal bei meinen Kindern. Und das Lied ist auf dieser CD die Nummer 10. Wir mussten nur sagen die 10, aber er war auch so beliebt bei meinen Tanzschülerinnen, weil ich oft den Unterricht begonnen habe mit einer schönen Musik, wo wir drauf improvisiert haben oder auch Improvisationsaufgaben. Sigrid, können wir auf die 10 improvisieren? Und es war dann nicht irgendjemand, I don't want to talk about it, sondern genau das Lied von der Andi. Also wir sagen Andi zu Andrea. Und deswegen ist genau das Lied von Blues Quam Perfect oder von Andi gesungen etwas, was ich hier einfach auch gerne
ja, dabei. Schön, dass Sie es mitgebracht haben.
Das ist eine wunderschöne Stimme.
Sie hören die Hörbar Rust als Radiosendung oder Sie streamen gerade den Podcast der Hörbar Rust und ich finde, das machen Sie ganz hervorragend. Zu Gast im heutigen Gespräch ist Sigrid Klausmann. Sie ist Regisseurin und Drehbuchautorin. Ich möchte an dieser Stelle auf vergangene Gespräche hinweisen, die Sie sich jederzeit noch anhören können über die Radio 1 Homepage oder über YouTube, über die klassischen Podcast-Plattformen oder aber auch über Sounds. Das ist die ehemalige ARD-Audiothek, heißt Sounds, gibt's als kostenlose App. Da finden Sie zahlreiche Gespräche und besonders ans Herz legen möchte ich Ihnen die Hörbar mit zum Beispiel Johann Lafer, Brit Kanya, war ganz, ganz, eine ganz tolle Sendung, Brit Kanya, Cem Özdemir, Nina Hoss, Sophie Hunger, Michael Gwisdek, das ist eine Wiederholung einer Wiederholung gewesen, aber hat sich wirklich gelohnt, die nochmal hochzukramen. Er ist leider vor einigen Jahren schon gestorben, ganz toller Gast war es. Oder auch Felix Kramer und der ist Mops Fidel, Gott sei Dank. Es waren sehr, sehr schöne Gespräche, aber es gibt noch weitaus mehr. Wie gesagt, jetzt gerade bin ich im Gespräch mit Sigrid Klausmann. Wir werden gleich über einen ganz außergewöhnlichen, wunderschönen und vor allen Dingen auch ganz, ganz wichtigen Film sprechen, Girls Don't Cry. Aber bis dahin halten wir uns noch ein bisschen in ihrem Leben auf. Sie hätten Abitur machen können.
Hätte ich.
Sie klingen auch für mich so wie jemand, der gerne gelernt hat.
Schon, ja.
Was hat Sie davon abgehalten?
Also vielleicht für heute überhaupt gar nicht mehr nachvollziehbar. Ich hatte in der 4. Klasse eine Lehrerin, Fräulein Dietl. Die habe ich geliebt. Die kam aus dem Allgäu, ich sehe sie noch vor mir mit ihren schwarzen Haaren und ihrem Dirndl. Eine kleine Frau und die hat so klasse unterrichtet, dass ich da jeden Tag einfach geliebt habe, in die Schule zu gehen.
Toll.
Ich habe ihr, glaube ich, zum Geburtstag geschrieben, bis ich so 20 war. Und sie hat mir immer zurückgeschrieben, liebe Sigrid, deine Treue ist wirklich rührend. Ich habe diese Frau einfach als Lehrerin geliebt.
Ja.
Die hat mir, da war was, ich kann es gar nicht genau sagen, da war etwas, war mehr als nur. Ja, die hat etwas mir gezeigt, wie eine Frau sein kann, auch stark irgendwelchen ungezogenen Jungs gegenüber. Die konnte die richtig anpacken. Die Art und Weise, wie sie meinen, den Naturkundeordner, wie sie das umgeblättert hat, ich sehe ihre Hände noch vor mir. Das hat mir gezeigt, wie sehr sie das, was sie macht, liebt. Und da war ich einfach gern. Und ich wusste, wenn ich bei ihr bleibe, dann habe ich sie bis zur 6. Klasse. Und meine Eltern, beide, ich sage jetzt mal von der Bildung her, Volksschule. Und das war's dann. Und 6 Geschwister, die waren natürlich im Gymnasium und meine Mutter sagte, es muss ich jetzt studieren. Und damals war das noch nicht so, dass man sagt, wenn du nicht studierst, wenn du nicht Abi machst, dann hast du keine Chancen im Leben.
Ist ja auch nicht so.
Ist natürlich nicht so, aber damals war auch der Druck noch nicht so. Denn meine Eltern waren da einfach, ich habe vorhin darüber gesprochen, über Erwartungen. Die haben nicht gedacht, oh Gott, jetzt macht das Abitur nicht oder geht nicht aufs Gymnasium. Oh mein Gott, was wird dann? Nee, die wird natürlich irgendwas, die wird ihren Weg gehen. Und diese Zuversicht, dieses Vertrauen, was sie in uns gesetzt haben, stellen Sie sich das mal vor, was das für ein Leben heißt. Ich krieg da was mit, das war mir damals ja nicht klar. Die haben uns immer vermittelt, das schafft ihr, macht das, ihr macht, ihr geht euren Weg. Und dann war ich bis zur 6. Klasse bei Fräulein Dietl. Und sie ist vor nicht allzu langer Zeit, wenige Jahre ist sie erst verstorben. Und meine Mutter, die in Kontakt war mit einer Lehrerin, die damals ihre junge Kollegin war, die überhaupt in Furtwangen verblieben war, hat mir nochmal gesagt, übrigens, die Frau Mayron, so hieß die eben, die ehemalige Kollegin, hat gesagt, Fräulein Dietl täte ich so gern nochmal sehen. Und dazu ist es dann leider nicht gekommen, ja. Aber das war der Grund. Und natürlich hätte ich irgendwie aufs Gymnasium gehen können. Aber heute denke ich manchmal, dass der Weg, den ich gegangen bin, der ist ja auch nur so geworden, weil ich halt immer nicht unbedingt den Weg gegangen bin, den man von mir erwartet hat. Ich habe mal gehört, dass sich sogar die Lehrer darüber unterhalten haben, wieso geht jetzt Sigrid Klausmann nicht aufs Gymnasium. Ist aber nicht bis zu mir vorgedrungen. Also ich habe so weitergemacht. Und dafür war für mich Schule auch nie ein Ort, wo ich dachte, oh, diese Schule, weil ich so durchgeflogen bin. Manchmal denke ich aber auch, es wäre auch schön gewesen, ja. Aber am Ende des Tages, ich war dann Wirtschaftsschule gemacht, dort meine mittlere Reife. Und tatsächlich, die Menschen, die mir in Erinnerung geblieben sind, die Lehrkräfte, ich hatte einmal einen Lehrer vom Gymnasium, einen Deutschlehrer an der Wirtschaftsschule, unvergesslich. Ja, ich kann mich noch erinnern, dass wir Gedichtinterpretation gemacht haben, wo ich gedacht habe, wow.
Im positiven oder negativen Sinne?
Im positiven Sinne. Mit diesem Deutschlehrer an einer Wirtschaftsschule, ich hatte nie davor einen Deutschlehrer, der sowas mit uns gemacht hat. Und ich, die Rose, ein Gedicht über die Rose. Und es war für mich wie so ein Aufwachen. Ach so, ja. Oder einen ganz tollen Mathelehrer von der Fachhochschule in Fort Wang, der auch an der Wirtschaftsschule unterrichtet hat, Herr Hoffmann, der gesagt hat, Mathe ist einfach. Wir durften in der Mathe-Klausur unsere Bücher verwenden, weil er sagt, wissen Sie, später, Sie müssen sich die Formeln nicht alle auswendig, die müssen wissen, wie Sie sie anwenden. Da hat irgendwie so ein Berliner Akzent, erinnere ich mich. Das heißt, es waren Lehrkräfte, die mein schulisches Leben bestimmt haben, Fräulein Dietl und diese beiden, die ich gerade genannt habe, vielleicht noch ein, zwei mehr. Und die sind geblieben, ja, was die mir ermöglicht haben. Also mein Horizont erweiterte. Und natürlich wäre es vielleicht noch mal anders gewesen. Ich wäre an eine Uni gegangen. Aber dadurch, dass ich eben so schnell fertig war, ja, ich war mit 19 Lehrerin, stellen Sie sich das mal vor, an einem Progymnasium mit Schülerinnen und Schülern, ich war knapp älter als die. Aber irgendwie war das möglich.
Und ich habe noch nie so eine Geschichte gehört. Also es ist ganz besonders, dass Sie diese Verbindung hatten, mhm. Und auf diese Weise auch berührt wurden. Mhm. Und sie wird damit mit Sicherheit auch sie geöffnet haben fürs Lernen, fürs wissbegierig sein, fürs offen sein und für Geschichten, ja.
Bahnwetter Thiel. Schön. Also ich wirklich, und da wird ja auch klar, dass Lernen funktioniert über die Emotion. Warum lernt jemand Sprache, wenn er damit emotional in Verbindung kommt. Ja, warum lernen Kinder im Kindergarten eine Sprache, ohne dass man mit ihnen Vokabeln übt? Weil sie unbedingt ein Rollenspiel machen wollen mit anderen Kindern und da muss man ja drüber reden. Also brauche ich diese Wörter dazu, also auch für Kinder, die eben diese Sprache nicht sprechen. Da bin ich ganz davon überzeugt. Wenn es uns gelingt, jungen Menschen, wenn wir wollen, dass die was lernen, muss es über einen emotionalen Zugang, funktioniert das dann. Das geht natürlich nicht immer. Mein Gott, ich hatte auch meine Fächer Chemie, hatte ich dann irgendwie auch eine 4-mal, aber so ist das ja auch nicht so schlimm.
Wir müssen wollen, dass Kinder lernen möchten. Ja. Wir müssen das wollen, unbedingt, weil alles andere wird zum Desaster führen, ja. Und wie schön eben dann auch, wenn man es gerne tut, wenn man es mit Freude tut. Und Sie sind ein gutes Beispiel dafür. Crybaby, Janis Joplin haben Sie mitgebracht. Warum?
Also Crybaby ist für mich ganz eindeutig. Also das letzte Lied war über die erste Liebe. Und dieses Lied hängt auch wieder mit einer Liebe zusammen, aber die mich verlassen hat. Da war ich 18. Sehr verliebt, vielleicht so eine ernsthafte Liebe, so eine erste Liebe, wo man denkt, mit dem will ich irgendwie bleiben. Aber er hat mich nach einem Jahr verlassen und das war ganz schrecklich. Wirklich, das habe ich gar nicht verstanden. Und Janis Joplin und Cry Baby hat mir sehr geholfen in meinem Liebeskummer, denn ich habe Kopfkissen voll geweint mit dieser Musik over and over again. Genau, damit verbindet es mich.
Aber Sie weinen jetzt nicht.
Ich weine nicht. Und dieser gute Mensch, mit dem ich so verliebt war, ist leider schon verstorben. Also wenn ich geblieben wäre, hätte ich ihn jetzt nicht mehr. Aber ich denke auch nicht, hätte ich ihn nur gehabt, sondern
das gehört
zum Leben dazu. Ja, auch dieses Verlassenwerden. Nicht jeder erlebt es. Ich habe es eben auch mal erlebt. Mhm. Ja, und dass man auch über solche Geschichten hinwegkommen kann und
es dauert so lange, wie es dauert.
Es dauert, genau. Und die Oma hat ja auch dafür einen Spruch, Sigrid. Eine andere Mutter hat auch noch einen schönen Sohn. Ja.
Cry, Radio 1. Hörbar Brust.
Die Regisseurin Sigrid Klausmann ist heute hier zu Gast, die mit 19 schon Lehrerin war. Ihre Schülerinnen und Schüler waren kaum älter als sie. War denn Frau oder Fräulein Dietl schuld an ihrer Berufswahl?
Wenn, dann unbewusst. Die Berufswahl hing vielleicht damit zusammen, oder ziemlich sicher sogar, würde ich sagen. Ich war Kunstturnerin in meiner Jugend im Verein in Fortang und war fertig mit der Schule. Da war ich noch keine 17 und habe mir überlegt, was wird jetzt, was könnte ich denn machen? Und irgendwie hörte ich von dieser Schule in Stuttgart tatsächlich, das war damals noch ein, heute ist es eben auch so ein Ort, wo man seinen Bachelor macht, so ganz normal. Heute ist es eine Akademie und damals war es so eine Berufsfachschule für Sport- und Gymnastiklehrerinnen. Und da konnte ich mit meinem ohne Abitur, konnte ich da mich bewerben und dann habe ich mit 17, bin ich von zu Hause weg nach Stuttgart und war nach 5 Semestern, ja, mehr oder weniger ausgebildet für einen Beruf, der eigentlich für mich dann nicht nur als Beruf angefangen hat, sondern auch als so, jetzt geht es los, dass ich mehr lernen möchte. Fachverbandslizenz, Schwimmen, Trainer C, Kunst, scheint Kunstturnen, nein, was auch immer. Ja, also einfach das Bedürfnis, mehr noch zu können in diesem Feld. So wurde ich Lehrerin mit 19.
Wie sind Sie denn klargekommen, so alleine? Denn es waren ja immer viele Menschen um sie rum in den ersten 17 Jahren ihres Lebens.
Ich war nie allein. Ich bin da mit einer anderen Fortwangerin, die war auch Turnerin. Wir haben dann zusammen ein Zimmer gemietet und haben studiert mit lauter anderen Frauen zusammen. Ich war nie allein.
Nein, okay, aber also der Familien, ich meine jetzt eher so den Familienverband. Und das klingt ja schon, als wäre das immer sehr eng gewesen.
Ja, wissen Sie, wir waren nicht weder verzärtelt noch vertüttelt. Ich bin aus dem Haus, ich hatte irgendwie einen Schlafsack dabei und einen Koffer und ich bin, glaube ich, mit fliehenden Fahnen. Also ich bin da raus, okay, ja. Ich war bereit. Mhm. Ich glaube, in diesem Kosmos meiner Familie gab es ja keine Verwöhnung, sondern irgendwie eine Vorbereitung aufs Leben. Uns wurde was zugemutet, wir mussten ja auch helfen in der Landwirtschaft. Mhm. Wir hatten Verantwortung, wir mussten unsere Großeltern unterstützen, die im Haus waren. Also da war ja ganz viel, was uns aufs Leben vorbereitet hat. Wir wussten, dass wir sparsam sein müssen, auch weiterhin, weil ich hatte BAföG. Mein Papa hat ein bisschen was beigesteuert für das Zimmer. Also im Grunde genommen, nein, ich hatte keine Angst. Kann mich nicht erinnern.
Nee, Angst, ich glaube, auf Angst wäre ich bei Ihnen auch nicht gekommen, so wie ich Sie jetzt kennenlerne, habe ich nicht das Gefühl. Ich hätte jetzt eher die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass Ihnen Ihre Familie vielleicht gefehlt hätte. Aber so wie es klingt, klingt das alles ganz gesund.
Naja, alle paar Wochen zu Hause angerufen, so, weil es gab ja noch keine Handys. Das war ja da. Die emotionale Verbindung war ja dennoch da. Mhm. Und das Gefühl, die Sicherheit, die hat man ja in Kindheit lang. Eine große Sicherheit. Mhm. Vielleicht das Wichtigste überhaupt beim Aufwachsen. Wir waren in absoluter emotionaler Sicherheit. Und die habe ich mitgenommen.
Die strahlen Sie auch heute noch aus. Also niemand ist unverwundbar, aber Sie haben da schon eine gewisse, weiß ich nicht, Souveränität, Unerschrockenheit vielleicht, das weiß ich nicht.
Vielleicht eine Resilienz, sagt man heute. So würde ich es vielleicht beschreiben.
Sie sind 5 Jahre später, haben Sie auf der Schule Schloss Salem gearbeitet, die ja auch Internat ist. Kennt man, weil da die Kinder besser gestellter, reicher Eltern studieren dürfen, leben dürfen, zur Schule gehen dürfen. Aber man kann nur sagen, gut, dass Sie das gemacht haben, denn Sie hatten eine Kollegin. Und diese Kollegin, die hat einen Sohn. Also war es doch, oder? War es nicht so, dass es eine Geburtstagsfeier gab?
Die Kollegin, meine dann später Schwiegermutter, war tatsächlich meine Kollegin, eine der Älteren. Eine Frau, die ich als, auch, also sie hat geraucht, diese hatte eine Bassstimme eigentlich, ja, die Margret. Und ich erlebte sie einmal auf einem, sie waren zusammen bei einer sogenannten Round Square Conference, da treffen sich Landerziehungsheime, also Internate der ganzen Welt in einen verschiedenen Orten. Wir waren zusammen in Kanada und ich war mit in diesem kleinen Team von Salem und da erlebte ich sie auch in einem Auditorium. Da wurde über irgendetwas diskutiert und sie stand dann auf mit ihrer Raucherstimme und sprach dann, ja, frei. Und ich habe sie schon so ein bisschen bewundert für ihre Art, wie sie als Frau in der Öffentlichkeit sich gibt, selbstbewusst, hat was zu sagen, hat gern gelacht, ja. Und sie wurde dann meine Schwiegermutter. Also wir haben uns auch bei einer saarländischen Veranstaltung kennengelernt. Das war so ein Treffen von pädagogischen Mitarbeitern. Das gab es alle ein, zwei Jahre. Und Walter, mein Mann, der auch eben in Salem war als Stipendiat, und meine damals Kollegin, später Schwiegermutter, waren da in einer kleinen Gesprächsrunde mit einem ehemaligen Internatsleiter, der da einen Geburtstag feierte, 65. Geburtstag. Und ich saß quasi mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Zuschauerraum und ich frage eine Kollegin vor mir, wer ist denn das, der da unten? Und die dreht sich um und sagt, das ist der Sohn von Margret Sittler. Und dann habe ich schon die Augen verdreht, weil ich dachte, mein Gott, dieser schöne Mensch, diese schöne Stimme. Ja, ich war irgendwie sofort, ich dachte, mein Gott. Und dann habe ich die Margret kurz angehalten und habe gesagt, Margret, geh bitte nicht, ehe du mir nicht deinen Sohn vorgestellt hast. Und dann sagt sie, ja natürlich. Und zwei Minuten später stand Walter vor mir. Und ich erinnere diesen Moment, wir standen voreinander und ich hatte das Gefühl, ich kenne den. Also wie so eine Vertrautheit. Das war Anfang, Ende Oktober, Anfang November, das war Beginn Herbstferien. Und im Mai haben wir geheiratet und im September dann kam Jenny zur Welt. Also wir wurden ein Paar. Und
meant to be.
Meant to be, kind of.
Wie lange sind Sie jetzt zusammen?
Wir haben jetzt dieses Jahr 41. Hochzeitstag Ende Mai, genau. Ja, wir sind geblieben.
Ja. Er hat mal gesagt, das Wichtige war, dass ich nie das Gefühl hatte, dass Sigrid mir gehört. Ich gehöre ihr auch nicht. Aber wir haben uns entschieden, das zusammen zu machen. Das gelingt nicht allen.
Ja.
Sie hatten ihre eigene Begeisterung für Dinge. Deswegen interessiert mich noch, bevor wir in die nächste Musik gehen, Sie haben jetzt schon zum zweiten Mal hervorgehoben, dass da Frauen sind, die Sie so bewundert haben, die Sie sich angeschaut haben, die Frau oder Fräulein Dietl und jetzt eben auch Ihre spätere Schwiegermutter, die damalige Kollegin. Mit welchem Frauenbild sind Sie denn für sich aufgewachsen? Denn so wie Sie mir jetzt gegenüber sitzen, habe ich fast das Gefühl, das kann doch nie anders gewesen sein, dass Sie so eine Art von Selbstverständnis und von Gleichbewertung haben. Aber das muss offenbar anders gewesen sein und das war wahrscheinlich auch der Zeit geschuldet.
Puh, schwer zu sagen. Also meine Mutter war ja keine schwache Frau, obwohl sie nur 7 Kinder großgezogen hat und Haus und Hof und das Geschäft mit und also, aber sie war ja nicht trotzdem, war nicht eine starke Frau.
Die muss sie gewesen
eine
sein.
Eine Lebensleistung, vor der ich mich eigentlich nur niederknien kann und meine Oma Prima, ja, die Mutter meiner Mutter, die hat den kleinen Tante-Emma-Laden. Und später eine kleine Reparaturannahmestelle für die Schuhe, die mein Vater repariert hat. Und ich sehe noch, wie sie da sitzt und mein Papa auch das abgerechnet hat. Also auch sie wirkte auf mich als eine wirklich eigenständige, selbstbewusste Frau, die aber auch der Zeit geschuldet, im Wesentlichen Kinder großgezogen, gläubig, aber eben schon einen eigenen kleinen Laden hatte. Und ich glaube, es ist die Summe dieser Dinge, ja, dass die Frauen um mich herum waren keine Schwachen, auch meine Großmutter auf der anderen Seite.
Dieses Schwach, ich will mich hüten, ihre Wortwahl in irgendeiner Weise zu kritisieren, aber ich finde es immer schwierig, so schwach, also wir alle sind ja alles. Also ich kenne keinen Menschen, der nicht auch schwache oder starke Seiten in sich hätte. Und wie Sie schon sagen, ich glaube, man muss gar nicht nach irgendwelchen weiteren Attributen suchen, um diese Frauen, die Sie uns bis jetzt vorgestellt haben, als nicht schwach zu präsentieren. Die hatten alle unglaublich viel Kraft und Resilienz und so weiter. Und ich glaube, das gilt im Grunde für die meisten Menschen, die um uns rum sind und auch damals wahrscheinlich schon um uns rum waren. Die Frage ist, wie viel Platz haben diese Eigenschaften eingenommen oder wie wurden sie bewertet? Wie wurde überhaupt ihr gesellschaftlicher Beitrag bewertet und welche Freiheiten hatten sie überhaupt, sich einzubringen? Nur da sie auch wirklich so klingen, als hätte es da für ihr eigenes Verständnis nie einen Unterschied oder eine Wertigkeit zwischen Jungs und Mädchen und Männern und Frauen gegeben, bin ich jetzt eher überrascht, dass Sie diese Beispiele nehmen. Verstehen Sie, worauf ich hinaus will? Dass Sie sagen so, die war als Frau auch so anders. Eigentlich haben Sie diese Frauen doch so auch um sich herum gehabt, oder?
Die waren immer da, ganz genau. Die waren immer da. Und die hatten diesen eigenen Raum auch. Da, wo es eben damals möglich war. Die waren eben nicht in einer, leitende Position im Verein.
Oder ist ja heute immer noch schwer.
Oder ein eigenes Geschäft. Mhm. Das hatten die alle nicht. Aber meine Schwiegermutter beispielsweise, die hatte 8 Kinder und hat mit dem Alter von 40 studiert in den USA.
Wow.
So, also ich habe Biografien in meinem Leben mitgenommen oder miterlebt, die mir was erzählt haben, was man alles schaffen kann. Mhm. Und ich glaube, ich hatte selber als Mädchen, ich wollte mal, also ungefähr mit 12 dachte ich, ach, wäre das schön, ein Junge zu sein. Und ich glaube, das hing damit zusammen, dass ich immer so, dass ich meine Zöpfe so lange nicht durfte abschneiden lassen und ich auch keine Jeans hatte. Und dieser Gang zum Friseur mit dem Fahrrad und meine erste Jeans, das ist markiert in meinem Leben. Das wollte ich unbedingt. Ich kann mich nicht so erinnern, dass wir irgendwie auch unterschiedlich in dem Sinne behandelt wurden von den Eltern. Wir hatten unterschiedliche Zuständigkeiten. Wir Mädchen mussten zum Beispiel die Küche von der Oma auch machen und die Jungs mussten eher in der Landwirtschaft helfen, aber wir Mädchen mussten auch in der Landwirtschaft helfen. Also die mussten aber auch mal abtrocknen, die Jungs. Wir hatten beides. Und ich glaube, meine Eltern hatten nicht so einen klaren, unterschiedlichen Erziehungsstil uns Mädchen und den Jungs gegenüber. Also wir wurden auch nicht so geschlagen. Also meinem ältesten Bruder hat mein Papa das mal probiert, aber es endete im Desaster. Und er war auch nicht, überhaupt nicht der Schläger, überhaupt gar nicht. Ich wurde nie geschlagen, von niemand in meinem Leben. Warum bleiben mir diese Erinnerungen an diese Frauen? Warum ist das so? Weil ich ein Mädchen bin, habe ich diesen Menschen ganz besonders zugeschaut. Da bin ich überzeugt. Und ich könnte jetzt auch vielleicht männliche, ich habe vorhin auch zwei Lehrer genannt, die ich so toll fand als Lehrkräfte, aber eben Vorbilder für mich als Frau.
Die Identifikation.
Ich habe mich mit denen identifiziert und die haben mich angetrieben, in meinem Leben etwas zu machen oder etwas noch zu ändern. So. Und dann später kam natürlich schon dazu, dass ich mir mehr Gedanken gemacht habe, was muss man denn alles tun als Frau, um irgendwo in einer leitenden Position zu sein. Und im Übrigen war ich meine, als Lehrerin war ich sehr selbstständig. Ich habe große Projekte gemacht als Tanzpädagogin und Choreografin. Da stand mir niemand im Weg. Ich konnte die wirklich machen. Gab es auch Geld dafür noch damals. Dann als Regisseurin bist du auch Chefin und hast ein Team. Und ich habe das immer schon auch geliebt, im Team zu arbeiten und irgendwie so einer Vision zu folgen. Das hat mein Leben sehr geprägt. Ich mochte das immer gerne. Ich bin auch Steinbock. Da ist mein Ziel. Da will ich hin, ja, und da kann ich ganz schön in den Tunnel geraten, weil ich bin dann so motiviert.
Das ist gut, weil ich glaube, durch ihre Art nehmen sie ja Leute mit. Sie haben ja auch schon gesagt, dass sie gerne im Team arbeiten. Das eine ist der Tunnel, durch den man alleine sich robbt, weil man nichts mehr rechts und links sieht, und das machen sie anders. Und ich mag ihre Antworten, und sie zielen auch alle ab auf das, worauf wir jetzt gleich zu sprechen kommen, auf diesen wirklich wunderschönen und sehr, sehr wichtigen Film, bei dem ich an einigen Stellen weinen musste, mal vor Glück und mal vor Schmerz. Das ist einfach so, und das ist, das passiert nicht so oft. Und dadurch haben sie letztendlich auch nicht nur mit diesem Film, aber auch mit diesem Film sicherlich eine Projektion, eine Leinwand geschaffen, um sich für andere Mädchen, für andere Frauen, um sich orientieren zu können, um Visionen zu kriegen, um sich inspirieren zu lassen.
Ja.
Erstmal Musik. Und zwar von ihrer Tochter spielen wir jetzt Musik. Ihre Tochter Lea ist Singer-Songwriterin. Ich glaube, sie ist auch zuerst Lehrerin geworden. War es nicht so?
Nee, sie hat zuerst Musik gemacht. Die lebt ja schon lange in Schweden und hat Saxophon studiert und hat dann gemerkt, als Saxophonistin, als Frau, es ist sehr hart, und sie hat die Erfahrung gemacht, dass sie gar nicht so große Lust hat, wie ihre Saxophonkollegen, die Männlichen, sich einen Abend lang über ein Solo von irgendeinem bekannten Saxophonisten zu unterhalten. Und dann kam sie eines Tages, nachdem sie schon ein paar Jahre Musik gemacht hat, sagt sie, ich muss meinen Kopf nochmal mit was anderem beschäftigen. Und dann hat sie Mathe und Philosophie studiert. 5 Jahre für Lehramt in Schweden. Und es kam ihr dann zugute in zwei Richtungen. Einmal, weil sie während Corona Lehrerin sein konnte, an einem Gymnasium, hat Mathe unterrichtet. Und zum Zweiten, weil sie durch diesen Entschluss dahin gekommen ist, wo sie jetzt ist, nämlich sie fing an zu singen, nicht mehr nur Saxophon, sie fing an zu singen, sie fing an Lieder zu schreiben, und das ist genau.
Das ist genau ihr Ding. Und sie macht Musik auch für ihre Projekte. Sie hat auch Musik für den aktuellen Film gemacht, bis auf eine Geschichte.
Südkorea.
Genau, hat sie gut gemacht, hat sie sehr einfühlsam, finde ich, gemacht und sehr passend. Was hören wir jetzt für ein Stück von ihr? Here we are, Lea and the loved ones. Ja. Was müssen wir darüber wissen?
Oh, da muss ich wirklich mich sehr jetzt zusammenreißen, dass ich da nicht weine, weil ich weiß noch, als sie uns das Lied geschickt hat, da habe ich wirklich geheult. Das ist ein Lied, wo sie sich Gedanken macht über sich und die Geschwister daheim, wie das ist, ja, diese The Crew from the Past. Und das finde ich so schön.
Ihre eigenen Geschwister.
Ihre ja. eigenen Geschwister, also unsere Kinder, ja. Also die waren auch eben mit kurzer Zeit hintereinander geboren. Die waren wirklich eine Crew und sind es heute noch, die drei.
Regisseurin Sigrid Klausmann ist hier zu Gast heute. Girls Don't Cry, ein Film, der jetzt gerade in die Kinos kommt, weil jetzt in Echtzeit ist Ende April, 30. April. Sie haben den Stoff erstmalig 2018 eingereicht, um ihn fördern zu lassen, als der besondere Kinofilm. Es wurde abgelehnt. Die Geschichte hat sich ihren Weg gesucht und ist zu einem wunderschönen Film geworden, der die Geschichte von 6 jungen Frauen, Mädchen aus 6 Ländern erzählt. Also die sind alle im Teenageralter. Paige, Sinai, Sheelan, Nancy, Nina und Selena. Wie steigen wir ein in das Gespräch über diesen Film? Wollen Sie erst mal sagen, wie Ihnen die Idee kam?
Also nachdem ich im Rahmen unseres Projekts 199 kleine HeldInnen viele Jahre unterwegs war auf der Welt, um Kinder zu porträtieren im Alter von 10 bis 12.
Auch ganz, ganz schön Kinder auf ihrem Schulweg.
Ganz genau.
Ja, ganz unterschiedlich, ja. Sehenswert. Ich weiß nicht, kann man das auch irgendwo noch sehen?
Also den Kinofilm Nicht ohne uns, der daraus entstanden ist, den gibt es.
Nicht ohne uns heißt der Kinofilm. Uns,
genau, und dann gibt es die Reihe 199 kleine Helden. In mehreren Bundesländern sind die auch auf diesen Bildungsplattformen. Also da muss man sich einfach bei den Medienzentren, kann man sich da erkundigen. Oder bei uns, Sie finden unsere Website, wenn Sie Fragen haben zu einzelnen Filmen, die können wir auch liefern. Genau, und so da bin ich.
Welche Website ist das?
Das heißt jetzt tatsächlich wie der Film Girls Don't Cry in einem Wort.org.
Okay.
www.girlsdon'tcry.org. Und da kommt man noch auf die Website von 190 kleine Heldinnen, kann man sich weiterklicken. Da kennt man die 37 Kinder, die wir porträtiert haben.
Die so klug sind.
Ja.
Ich bin fassungslos, wie reif, also die Gedanken sind, das sind Kinder, das spürt man, aber wie viel klüger als so manche Erwachsene, die sich äußern und auch wie empathisch, das ist schon sehr beeindruckend.
Und bei diesen Begegnungen mit den Kindern der Welt ist mir natürlich schon klar geworden, dass es einen Unterschied macht, in welchem Geschlecht du geboren bist, ob du Junge oder Mädchen bist. Und so ist vielleicht diese letzte Filmidee, die ich jetzt verfolgt habe, eigentlich seit 2018 tatsächlich, da ist der Wunsch in mir gewachsen, in meinem letzten Film Mädchen eine Stimme zu geben, weil es wichtig ist und weil es auch immer noch nötig ist. Weil es ja nicht so ist, dass sich alles so verändert hat, dass wir Gleichberechtigung haben bei der Bezahlung, dass wir Gleichberechtigung haben innerhalb der Familien. Das war mir wichtig, das war mir großer Wunsch. Und wie das so ist beim Dokumentarfilm, mit allen Schwierigkeiten verbunden, Finanzierung insbesondere. Und nachdem diese erste Finanzierung damals bei der besondere Kinderfilm, als es übrigens gescheitert war, habe ich den Film, den Stoff umgeschrieben und habe gesagt, ich gehe jetzt mal ganz bewusst in die nächste Altersstufe, zu den Teenagern, in die Pubertät. Was heißt das denn? Was sind da für Themen im Vergleich zu der Altersstufe davor? Und so wuchs der Wunsch, habe ich dann das nochmal umgeschrieben und dann kam Corona, da stand alles still. Und dann haben wir tatsächlich von einer Frau in Stuttgart aus einer Erbschaft ein bisschen Geld bekommen für eine Geschichte.
Serbien.
Und diese Frau hat gesagt, Hauptsache es muss über ein Mädle sein, eine im Schwäbisch. Und dann haben wir das gedreht in relativ wenigen Drehtagen. Und da war sowas wie ein Anfang gemacht. Und dann habe ich mit Walter zusammen das besprochen und ich habe gesagt, komm, das machen wir noch. Dann haben wir Filmförderung beantragt, die haben wir dann teilweise bekommen. Und es war klar, dieser Film ist längst damit nicht finanziert, aber wir machen das. Und so ist das
auch. Okay, so ist das dann entstanden, ja.
Genau. Und nachdem der Themenkreis eigentlich klar war, da ist auch ein Thema dazugekommen, was nicht geplant war, über die Schilan aus ursprünglich Nordirak, über das
Jesiden, ja.
Weil unsere Kultusministerin, die unser Projekt sehr schätzt, bei einem Gespräch sozusagen das hineingebracht hat und gesagt hat, mich würde es ja interessieren, wie geht es den Töchtern der Frauen, der Jesidin, die wir 2015 nach Baden-Württemberg geholt haben. Da hat die Landesregierung unter Herr Kretschmann 1000 jesidische Frauen und ihre Kinder nach Baden-Württemberg geholt.
Das hat er gut gemacht.
Ganz toll. Und in diesem Gespräch, da war schon klar, dass wir Girls Don't Cry, dass es ja am Werden ist. Und ich sage zur Frau Schopper, sag ich, das wäre doch eine wunderbare Geschichte für Girls Don't Cry. Mhm. Und das hat dann tatsächlich das Staatsministerium Baden-Württemberg auch finanziert.
Haben Sie gut gemacht. Wir hören jetzt einen kurzen Ausschnitt. Wir hören uns nämlich Schilan an. Und das ist wirklich nur ein kleiner Einstieg. Es ist ein wunderbares Mädchen. Ganz toll. Ganz tolle Geschichte.
Ständig wurden wir an andere Orte gebracht, aber wir wussten nicht genau, wohin. Wir wurden manchmal in ein Gefängnis gebracht, manchmal in eine Schule. Die Fenster waren halt im Dunkeln, dass man nicht sieht, in welcher Stadt man gerade ist und so. Die Frauen wurden verkauft, aber die Männer wurden einfach von den Familien weggenommen. Und man weiß nicht, ob die da erschossen wurden oder noch leben oder immer noch in diesem Gefängnis sind und so. Und die Frauen wurden vergewaltigt, verkauft, also als ob sie nur Müll wären.
Ich weiß nicht, was man machen muss, um zu einem Land zu gehören oder so. Aber ich wäre stolz drauf, wäre ich Deutsche. Die Menschen sind sehr nett und das Essen ist gut, sag ich ehrlich. Aber ich weiß nicht, was man machen muss, um zu Deutschland zu gehören. Wenn man mich fragt, bist du hier gut angekommen, fühlst du dich hier wohl und so, ich würde ja sagen. Ich habe sehr schnell Deutsch gelernt und ich rede auch sehr viel. Ich würde mich, glaube ich, jetzt in kein anderes Land so sehr wohl fühlen wie hier in Deutschland.
Dieser Satz soll jetzt bitte nicht missverständlich klingen, aber das ist kein Film über Integration. In dieser Geschichte kommt Integration und die Schwierigkeiten und dieses ganze sich da reinleben und was man erlebt und die positiven und die negativen Erfahrungen da rein. Aber Sie haben einfach 6 Lebensgeschichten genommen. In diesem Fall, wie gesagt, hat es was mit Integration zu tun. In einem anderen Fall eines anderen Mädchens, die wunderbare Nancy. Oh Gott, Nancy. An diesem Gesicht konnte ich mich schon gar nicht satt sehen. Genau. Wie glücklich müssen sie auch gewesen sein, diese Mädchen gefunden zu haben. Nancy spricht in dieser Szene, die wir jetzt hören, mit einer Freundin. Die beiden sind in einem, was ist das?
Schutzhaus.
In einem Schutzhaus, genau, in einem Schutzhaus, Schutz vor Beschneidung, Genitalverstümmelung.
Ganz genau.
Und sie werden aber leider zurückgeschickt, also sie müssen zurück zu ihren Familien. Und wir hören jetzt nicht Nancy im O-Ton, sondern ihre Freundin.
Mein Vater hat mir mal gesagt, wenn ich nicht beschnitten bin, soll ich mich nicht mehr zu Hause blicken lassen. Er möchte nicht als armer Mann wahrgenommen werden, obwohl bei uns daheim Armut herrscht. Er möchte mit anderen konkurrieren können. Aber ich weiß, meine Mutter möchte, dass ich lerne. Deshalb sagt sie meinem Vater nicht, wo ich bin. Auch wenn mein Vater sie schlägt, sagt sie ihm nichts. Und wenn ich meinem Vater sagen würde, dass ich lernen möchte, würde er es nur als Zeitverschwendung ansehen.
Das sind jetzt 2 erste Ausschnitte. Wenn ich jetzt sage, es gibt auch ganz leichte und ganz spielerische und schöne und heitere, viele heitere Momente und vor allen Dingen auch sehr viele schöne Bilder. Also an alle beteiligten Kameramänner und Kamerafrauen.
Auch meine Co-Regisseurin.
Und auch, genau, und die haben eine Co-Regisseurin für drei Länder auch gehabt. Wirklich Hut ab. Es ist ein großes Vergnügen, trotz mancher schwerer Momente diesen Film zu sehen. Welche Probleme gab es möglicherweise auch mit diesen Girls? Weil sie sind nun in der Pubertät und haben ganz unterschiedliche Temperamente.
Ja, da sprechen Sie was genau das an, worum es geht, wenn man mit jungen Menschen dreht. Das sind einfach nur Menschen, die vielleicht auch erstmal eine Begeisterung haben und stolz sind, dass sie in einem Film mitwirken. Wobei ich sagen würde, bei den Mädchen, das Cast zu Girls Don't Cry, den kann man schon mal applaudieren, weil sie sich überhaupt getraut haben, zu ihrer Geschichte, zu ihren Themen vor die Kamera zu gehen. Das ist für Mädchen, die in der Pubertät sind, überhaupt nicht selbstverständlich. Die tauchen ja nicht auf als Influencerin oder irgendwas Cooles oder weil sie so ja, sondern nicht nur mit ihren Geschichten, sondern mit ihren ganz eigenen Worten. Wir haben ja keinen Sprecher, sondern dieser Film lebt davon, dass diese jungen Frauen erzählen.
Und dazu muss man nur ganz kurz, fällt mir jetzt zum Beispiel Paige ein, eine Teenage-Mom, ne, die also sie zeigt, wie jung sie ist, wie sie lebt, wie sie mit ihrem Kind ist. Oder auch Shilan, die wir eben gehört haben, deren Mutter schon sagt, die Hände des IS oder die Arme des IS reichen weit. Also das ist schon auch ein Risiko. Ne? Und du weißt nicht, was passiert, wenn du dich äußerst. Und das dritte Beispiel ist, das ich auch noch hervorheben möchte, obwohl ich die gehen gar nicht in Konkurrenz zueinander, gar nicht, aber das ist toll, dass sie das auch mitgedacht haben. Selena
Chile,
genau.
Ein Transgender-Mädchen,
genau, mit einer solchen Ausstrahlung, einer solchen Kraft.
Ja. Ich glaube, ganz grundsätzlich würde ich gerne sagen, diese Mädchen sind Mädchen von nebenan. Ich kann überhaupt nicht sagen, ich hatte hier irgendwie 20 zur Auswahl und habe die tollste genommen. Sondern ein Casting für so einen Film, da ist man am Ende froh, wenn man für jede Geschichte ein Mädchen gefunden hat. Und diese Ausstrahlung, die kann man sichtbar und spürbar werden lassen, wenn man sich wirklich mit ihnen beschäftigt. Ich sage oft meinem jungen Publikum im Kino, ich bin überzeugt, ich könnte über jeden von euch einen Film machen, der spannend und interessant ist. Und so ist es bei den Mädchen auch. Wir geben ihnen ganz viel Zeit.
10 Tage haben sie, glaube ich, pro.
10 Tage und da drehen wir natürlich alles Mögliche und Alltag und man hat Ideen, was man erzählen möchte. Aber wir verbringen sehr viel Zeit mit ihnen, auch bei den Interviews. Und diese Interviews sind eben gesetzte Interviews. Es ist ganz klar, hier sitze ich 1,5 Stunden, 2 Stunden mit der Regisseurin, dem Kamerafrau, der Kameramann und dem Tonmann. Und hier sind wir in einem kleinen Raum, in einem geschützten Raum und hier wird geredet. Hier wird nicht beurteilt, hier wird nicht kommentiert, sondern hier wird gesprochen. Und das ist eine Erfahrung, die ich schon bei den kleinen Heldinnenfilmen gemacht habe. Das sind die Kinder nicht gewohnt. Jemand, der einfach da sitzt und zuhört und interessiert ist. Und das bin ich nun mal. Das bin ich einfach. Deswegen mache ich solche Filme. Und dann werden diese Persönlichkeiten sichtbar. Dann kommt etwas von ihrer inneren Schönheit zur Blüte. Und wenn es gut gelingt, die einen sind dann schüchterner als andere. Ich habe ja 6 vollkommen unterschiedliche Charaktere.
Ja, das stimmt.
Und Paige gehört zu denen, die da halt eben halb liegt in ihrem Bett. Also manchmal hatte sie auch ihre E-Zigarette dabei oder so. Oder guckte sogar noch aufs Handy. Also so eine coole Socke. Und eine Nina aus Serbien ist ganz anders. Also ist dann viel Respekt vor uns als Team. Aber es ist irgendwie gelungen, durch die Zeit, die wir verbracht haben, durch dieses Nicht-Bewerten, da bin ich überzeugt, ja. Und sie haben gespürt, ich muss da nicht was Tolles leisten. Ich muss dieser Regisseur nicht, ich muss irgendwie super sein. Ich darf die sein, die ich bin. Und dann kann das klappen.
Das haben die gut gemacht und sie haben die richtigen, wenn ich jetzt sage Leitplanken, soll das nicht einschränkend klingen, sondern sie werden ja schon einen Rahmen vorgegeben haben und eben nochmal Stichwort Pubertät, da gehört ja auch von beiden Seiten dann eine gewisse Disziplin dazu und das ist sicherlich auch nicht immer einfach gewesen.
Das muss ich schon sagen, also da will ich auch gar nichts beschönigen, also die Paige, bei ihr zu bleiben, da gab es schon Momente, wo ich dachte, die bringen mich an meine Grenzen. Und dann hat man aber, und das Schöne ist, wenn man in einem kleinen Team arbeitet, auch mit Thorsten Harms, mein Kameramann in England, der eben genau, also auch den Protagonisten, den Familien das Gefühl gegeben haben, wir sind jetzt für euch da, wir sind hier, euretwegen. Und das spüren die auch. Und wenn man dann mal einen schwachen Moment hat, ist ein Team da, was einen irgendwie wieder, komm, sie kriegt, ja, und umgekehrt. Und das ist das Schöne.
Wir verlosen 2x2 Karten für Girls Don't Cry. Erstmal hören wir jetzt Van Morrison, These Are The Days. Warum dieses Lied?
Na, Van Morrison gehört zu meinen Heroes, meinen musikalischen Heroes. Und These Are The Days ist so ein bisschen was wie unsere Familienhymne. Unser Sohn liebt das Lied. Und ich habe es sehr oft verwendet, auch im Unterricht. Könnte heute, glaube ich, noch eine Etüde dazu tanzen, zu These Are The Days. Aber es ist auch ein Lied, was vielleicht von Sehnsucht, von etwas Positivem aber, ja. Also nicht Sehnsucht im Sinne von, oh Gott, ist alles vorbei, sondern dass so auch ein Leben gelingen kann, wenn man sich an diese schönen Zeiten, ja, diese Zeiten, wo ein Sommer wirklich schön war oder auch ein Herbst. Und das drückt dieses Lied für mich aus.
Frau Klausmann, Sie haben selbst jetzt schon in diesem Gespräch gesagt und auch in einigen Interviews, dass das Ihr letzter Film ist, sein soll. Ihr Mann hat allerdings in einem, Sie wissen schon, worauf ich hinaus will, er hat das ein bisschen gedroppt, weiß ich nicht, vielleicht auch hinter vorgehaltener Hand gesagt, aber er sagte, ich könnte mir vorstellen, dass Sigrid, wenn das mit der Finanzierung stünde, nochmal einen Film machen würde aus der Perspektive von Jungen. Also hier geht es um, hier stehen die Mädchen im Fokus, nicht ohne Grund. Sie haben ja auch gesagt, ne, dass sie aus der Erfahrung, die sie gemacht haben in allen anderen Drehs und so weiter, auch gemerkt haben, da ist immer noch diese Ungleichheit. Wir leben in einer komischen Zeit. Man muss gar nicht selbst bei Social Media sein, um zu wissen, welchen Einfluss Social Media hat, gesellschaftlich weltweit. Und dass es Misogynie gibt und dass die gerade auch unter Jungs, also jungen Männern und Jungs, weit verbreitet ist und sich so verbreitet wie so ein Pilzgeflecht, ohne dass man so das Gefühl hat, da so richtig was machen zu können. Ne? Also ich glaube, dass da auch wirklich viele Elternhäuser und viele Schulen auch überfordert sind. Könnten Sie sich wirklich vorstellen oder was müsste passieren, damit Sie so einen Film den Jungs widmen, dass Sie sowas nochmal machen?
Tatsächlich denke ich nicht, dass ich das mache. Das hängt aber nicht damit zusammen, dass ich nicht die Notwendigkeit sehe oder noch viel klarer mein Interesse. Also ich sehe natürlich, ich habe auch einen Sohn, ich sehe natürlich, dass es auch schwer ist heute im Leben eines Jungen. Wer bin ich? Was muss ich tun, damit ich ein Mann werde oder ein Mann bin?
Also Ihr Sohn ist erwachsen.
Erwachsen, ja. Der ist 38. Aber ich habe ihn ja auch erlebt als Junge, als ein Junge, der vielleicht kein Junge ist im Sinne von Ellbogen oder im Sinne von mal eine draufhauen oder so. Er hat sehr weibliche Seiten, wenn ich das so sagen darf, ja. Und ist ja auch nicht umsonst in der Modebranche.
Tun wir uns einen Gefallen damit, die weichen Seiten weiblich zu nennen? Denn das ist ja genau das, was eigentlich schon identifiziert sich ein Junge nicht mehr damit, weil er das Gefühl hat, wenn er weich ist und offen, ist er weiblich.
Ja, weibliche Seiten. Was sind denn die klassischen, was wären denn die typischen oder klischeehaften weiblichen Seiten? Man spricht ja nicht umsonst oft davon, dass man sagt, wenn Frauen in Führungspositionen sind, das ist oft gut für ein Unternehmen, ja, weil sie einfach andere Skills haben. Und es darf auch sein, finde ich. Also ich bin auch die allerletzte, sage ich, muss ein Kerl sein, ich muss ja genauso. Ja, das gar nicht. Sondern dass man eigentlich das so stehen lassen darf, dass wir alle in uns beides haben.
Absolut.
Ich habe sicher auch was Maskulin von einem Jungen, trotzdem fühle ich mich so 100% als Frau. Und dass man da dass es gar nicht immer darum geht, was weiblich, männlich, sondern das ist ja beides in uns.
Eben.
Und das stehen lassen zu dürfen und beides sein zu dürfen und wie toll das ist, wenn man das zulassen kann.
Aber warum nennen wir das durchsetzungsstarke Maskulin?
Ja, genau, da sind wir noch immer noch selbst gefangen.
Wir sind genau,
und ich glaube eben, da ist noch viel zu tun.
Und ihr Sohn ist bestimmt nicht weniger Sohn oder Mann, weil er weiche Seiten und offene, sensible, ne? Also wir gehen immer wieder in die Falle, das zu bewerten und zu sagen, das ist seine weibliche Seite, es ist einfach seine weichere Seite. Und also Sie sagen, das sind nicht die Gründe. Ist es die Schwierigkeit mit einer Finanzierung, weil man ungefähr 600.000 Euro stemmen müsste für so einen Film?
Also mein Mann sprach von 600.000, weil er weiß, dass man dann einigermaßen in Ruhe drehen kann. Also wir haben ja für diesen Film weitaus weniger ausgegeben. Warum ich, also das sollen andere machen, ja. Vielleicht ist es eine schöne Anregung für einen der jüngeren Kolleginnen und Kollegen, da ranzugehen. Das hat absolut seine Berechtigung. Und auch in Zeichen, wo wir teilweise so einen Backlash erleben, in vielen Ländern, auch bei uns, das, was Sie angesprochen haben, auch diese Tradwives, wobei ich gar nicht weiß, wie groß diese Bewegung ist. Also man, heute ist ja auch so, dass man irgendwie alles größer macht, als es ist. Und ich finde es auch wichtig zu sagen, jawohl, es gibt diesen Backlash, aber wir haben jetzt im Vergleich zu vor 50 Jahren oder 40 Jahren noch, haben wir aber auf der anderen Seite eine Bewegung, die ja auch nicht gerade einfach jetzt aufgelöst wird, nur weil es ein paar Dreadwives gibt, in Gottes Namen. Mhm. Also so beeindruckend finde ich das jetzt auch wieder nicht, sondern dass wir auf der anderen Seite viele junge Frauen haben, die werden den Teufel tun und sagen, ah ja, okay. Na, warum ist es denn immer das eine oder das andere? Wieso? Und darüber spreche ich ganz viel auch mit meinen jugendlichen ZuschauerInnen, dass ich eben auch aufgrund meiner Lebenserfahrung sagen kann, ein gutes Leben kann so gelingen, wenn ihr euch zusammentut mit einem Partner, mit einer Partnerin und vielleicht Kinder habt. Ich sage, wir machen es miteinander. Und dieses Miteinander haben zwar meine Eltern auch schon gemacht, aber in so klar abgegrenzten Rollen. Und das muss nicht mehr sein. Ja? Mhm. Also warum haben dann die Männer die hohe Rente und die Frauen nicht? Ja, weil sie eben sich doch immer wieder zurückziehen. Und da ist viel Luft nach oben. Und ganz überzeugt, das sind die glücklicheren Beziehungen. Und früher sind nicht deswegen
auf Augenhöhe
sind, ja. Und früher sind nicht deswegen weniger Ehen geschieden worden, weil die da besser waren, sondern weil die Frauen gesagt haben, was hätte ich denn da, wo hätte ich denn hin sollen?
Ja, na klar.
Ich war ja abhängig. Mhm. Und das ist heute anders. Und deswegen können Frauen heute eher sagen, ich möchte das so nicht mehr. Mhm. Das ist aber nicht schlecht. Und ich glaube auch, dass nun nach einer dieser MeToo-Bewegung, die wir ja erlebt haben, dass es auch zu allen Bewegungen eine Gegenbewegung gibt. Und das ist natürlich in Zeiten von Social Media, das macht mir schon auch, mache ich mir auch meine Gedanken drüber, viele junge Menschen Einflüssen ausgesetzt sind, die wir auf diese Weise nicht hatten. Und da müssen wir aufpassen. Deswegen müssen wir unsere Kinder, wir können nicht sagen, Handy weg, aber ich würde schon sagen, bis zu einem bestimmten Alter braucht kein Kind ein Handy. Es ist zu nichts, und zwar zu nichts Gute, außer dass Eltern in Ruhe im Restaurant irgendwie essen können. Es ist zu nichts Gute und ab einem bestimmten Alter kommt es dazu, weil es ein Teil unseres Lebens geworden ist. Und da müssen wir in der Schule und zu Hause auch drüber reden, was ist denn da gut daran? Wie gehen wir damit um? Und den jungen Leuten ganz klar machen, welchen Gefahren sie ausgesetzt sind. Also klar, dafür sind wir Eltern und Erziehungsberechtigte auch dazu da, uns da mit den Kindern auseinanderzusetzen, zu streiten und zu reiben.
Ich glaube, das ist nur eine Mutmaßung, aber ich glaube, wenn mir als Kind gesagt worden wäre, du, da gehen Gefahren aus vom Handy, dann hätte ich das, wäre das in ein Ohr rein und aus dem anderen wieder rausgegangen. Was ich immer wieder toll finde und auch selbst teile, als wenn mir das auf Insta begegnet, es gibt ja immer wieder in allen möglichen Ländern, auch in Deutschland schon, diese Experimente, dass Schulen das machen, Internate das machen, Gemeinden das machen, so 2 Wochen, 3 Wochen handyfrei. Und was dann dabei rauskommt, die Interviews danach, wenn man mit den Kindern spricht. Ne, die einen, die sagen, oh Gott, für mich war es ganz schön schwierig, aber ich kann plötzlich reiten oder ich habe bis erstmal auf dem Pferd gesessen oder ganz, ganz schöne Ergebnisse eigentlich, die das Ganze hat. Es geht jetzt nicht darum, dass jeder Einzelne geläutert ist, aber das kann man auch nicht erwarten. Nur man sieht, dass das alles noch in diesen Kindern drin ist, in diesen jungen Menschen, ne? Dass es wachgeküsst werden muss, dass sie vielleicht ihren Fokus auf was anderes legen. Und ich glaube, damit kriegt man es am besten und am deutlichsten hin. Wir sind am Ende unserer Zeit. Ich möchte Ihnen und euch wirklich ans Herz legen, ins Kino zu gehen und diesen Film euch anzuschauen, Girls Don't Cry. Und wenn dieser Film irgendwann nicht mehr in den Kinos ist und ihr dieses Gespräch hört und das als Podcast hört, vielleicht 2027, who knows, dann hoffe ich, dass dieser Film gestreamt wird in einem guten Sender, zu einer guten Zeit und dann auch in der Mediathek landet und die Aufmerksamkeit bekommt, die er auch verdient. Wir verlosen 2x2 Karten. Dazu müssen Sie folgende Frage richtig beantworten.
Wie heißt der Film, den ich 2009 über eine Erzieherin aus Stuttgart gedreht habe?
Ja. Schicken Sie die richtige Antwort bitte an hörbar@radio1.de. Schreiben Sie Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer in die E-Mail, damit wir Sie benachrichtigen können. Wir verlosen hier, wie gesagt, 2x2 Karten für den Kinofilm Girls Don't Cry. Und verstehe ich das richtig? Denn auch das haben Sie in einem Interview gesagt. Im Bildungsbereich stehen Sie gerne für Anfragen zur Verfügung. Was heißt das?
Ich stehe überhaupt für Anfragen zur Verfügung, wenn der Film gezeigt werden soll. Aber da schlägt schon auch mein pädagogisches Herz sozusagen. Ich stehe zur Verfügung, wenn Sie mit Ihren Schulklassen den Film anschauen wollen und wollen, dass die Kinder mit der Regisseurin ins Gespräch kommen können. Da stehe ich dann zur Verfügung.
Okay, super. Eine Altersfreigabe so 13?
Er hat eine Altersfreigabe ab 12, aber wir empfehlen den Film ab 14. Und ich hatte schon auch mal 13-jährige Mädchen im Film. Also es kommt ein bisschen drauf an, entscheiden Sie, wie weit sind Ihre Kids in der Entwicklung. Aber ab 14 ist er auf jeden Fall gut aufgehoben. Und dann aufwärts. Eine Zuschauerin bei einem Dokumentarfilmfestival in Italien sagte, I think this film should be seen by boys and girls and even my grandma shouldn't watch the film.
Ja, ich schließe mich dem an. Absolut. Absolute Empfehlung. Und die Professorin Maya Göppel ist Schirmherrin. Da haben sie sich also auch die richtige ausgesucht. Lief auch schon in über 50 Festivals, glaube ich, der Film. Also
hat mehrere Preise bekommen.
Sehr, sehr schön. Auch verdient. Genau. Dankeschön. Vielen Dank, dass Sie hier noch sind und all die Geschichten erzählt haben und all die Songs. Ein letzter ist noch übrig geblieben. About to Depart, My Dear Companion. Geben Sie uns dazu noch einen Satz.
About to Depart ist von My Dear Companion, das Gesangstrio, in dem Lea, unsere Tochter, mitsingt und mitleitet. Und ist vor allen Dingen insofern besonders, als er tatsächlich auch im Film vorkommt. Ein Lied über Abschied.
Passt. Wenn Sie jetzt erst eingeschaltet haben, dann haben Sie die Möglichkeit, sich das gesamte Gespräch mit Sigrid Klausmann nochmal als Podcast anzuhören. Ich danke Ihnen für Ihren Besuch hier.
Ich Tschüss. Danke Ihnen. Tschüss.
Stand about to depart. Well, who knows if I'll ever return? Though I'm going, I'm leaving my heart.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.